Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Die Bibel, das berühmteste, ungelesenste Buch der Bücher, soll heute mal wieder im Fokus unseres Podcasts Diesseits von Eden stehen. Und zwar speziell der Blick auf das Neue oder auch das Zweite Testament. Unter Studierenden scheiden sich ja am Thema Exegese, also der Bibelwissenschaft, die Geister. Den einen ist das ein furchtbar trockener Stoff, Textkritik, Philologie, historisch-kritische Analysen. Den anderen wiederum ist es das Einzige, neben dem Fach Kirchengeschichte vielleicht noch, was man wirklich wissenschaftlich nennen kann. Forschend nah am Urtext und dem auf der Spur, was die ersten Christen dachten, taten und glaubten. Alles zusammen aber dann nicht unbedingt ein Sommerthema, zumindest nicht für Studierende, die haben ja eh gerade Ferien, also vorlesungsfreie Zeit. Aber dann doch wieder ein Sommerthema für über 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in diesen Tagen, nämlich Ende Juli, in Wien zu einer großen, zu der weltweit größten Tagung der Neutestamentler zusammenkommen. Zum 77. Generaltreffen der Studiorum Novi Testamenti Societas, der Gemeinschaft der NT-Forschenden. Mit den beiden Hauptinitiatoren hier vor Ort habe ich mich heute an der Uni Wien verabredet. Das sind Professor Markus Oehler von der Evangelisch-Theologischen Fakultät und Professor Markus Thiewald von der Katholisch-Theologischen Fakultät. Beides Fachkollegen, beides Neutestamentler. Vielleicht zunächst mal ganz dumm gefragt. Der Kanon der Bücher des Neuen Testaments besteht seit rund 1600 Jahren in heutiger Form. Was gibt es da eigentlich noch zu beforschen? Ist da nicht eh schon alles gesagt?
Also ein Forschungsthema, das seit 1500, 1600 Jahren immer passiert, ist die Frage, was ist eigentlich der Text des Neuen Testaments? Denn der Wortlaut, der griechische Wortlaut, ist nicht fix. Wir diskutieren immer noch darüber, bei bestimmten Stellen, ob das tatsächlich der griechische Text ist, den Paulus oder die Evangelisten geschrieben haben. Allein daran zeigt sich schon, dass es ein Forschungsthema ist. Und da geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern manchmal auch um größere Themen, die da angesprochen sind. Ein zweites ist natürlich das, dass jede Gesellschaft, jede Zeit ihre Texte, ihre Traditionen anders liest, anders versteht, anders in ihre eigene Kultur integriert. Und das passiert beim Neuen Testament natürlich ganz besonders so, weil es eben ein so weit verbreitetes und wichtiges Buch ist. Also wir haben jeweils neue Perspektiven. Wir lesen heutzutage nicht mehr das Neue Testament mit den Augen von vor 50 Jahren, sondern haben durchaus unterschiedliche Ansätze entwickelt. Und das wird in kommenden Generationen auch so sein. Und die werden vielleicht auch manchmal zurückschauen und sagen, was haben die damals eigentlich gemacht?
Das sagt jetzt gerade Markus Oehler, evangelischer Theologe. Das heißt, das, was Sie heute an neutestamentlicher Forschung machen, ist was anderes, als was ein Martin Luther gesagt, gemacht, gedacht hätte über das Neue Testament.
Ja, könnte ich schon so sagen. Natürlich gibt es Überschneidungen, ja, also die philologische Frage, welche Bedeutung haben die Wörter eigentlich und so, das ist schon natürlich auch für uns, wie für Martin Luther oder auch Augustin, ein wichtiges Thema gewesen. Origenes könnte man da auch noch nennen. Aber der Zugang dazu, ja, und die Methodik der Interpretation, das Einordnen in den antiken Kontext, aber auch in die gesellschaftlichen Fragen der Gegenwart, ist natürlich was völlig anderes, als es vor 500 Jahren war.
Ganz faszinierend wird es natürlich, wenn man die Faces behind the Stories beachtet, also wenn es dann wirklich an die Personen geht, die hinter dem Neuen Testament stehen, einen Jesus und einen Paulus, interpretieren wir heute tatsächlich anders, als das zur Zeit meines eigenen Grundstudiums noch der Fall gewesen ist. Und da hat es tatsächlich ganz große Änderungen gegeben, nämlich in der Frage des jüdisch-christlichen Dialoges. In den letzten 20, 30 Jahren hat sich auch in der Judaistik sehr viel geändert. Man ist draufgekommen, dass das Judentum zur Zeit der Zeitenwende ein sehr buntes Judentum gewesen ist, das Frühjudentum, noch nicht das rabbinische Judentum, und dass aus dieser bunten Gemengelage dann eigentlich das spätere rabbinische Judentum, aber auch das beginnende Christentum herausgewachsen ist und dass Personen wie Jesus, Johannes der Täufer, Paulus, aber auch die ganzen ersten Apostel da eigentlich noch in diese bunte Gemengelage sehr gut hineinpassen. Es bedeutet eigentlich, dass auch unsere Geschichtsbücher umgeschrieben werden müssen. Ich bin auch groß geworden mit der These, dass mit der Synode von Jaffne im Jahre 90 nach Christus bereits die Trennung zwischen Christentum und Judentum vollendet gewesen wäre. Heute wissen wir, dass das ein Prozess gewesen ist, der wesentlich länger gedauert hat. Und während wir im Mittelalter natürlich noch fix davon ausgegangen sind, dass Jesus der erste Christ gewesen ist, dann kommt man schon langsam irgendwann im 19. Jahrhundert drauf, dass das so nicht funktioniert, und im 20. Jahrhundert noch mehr. Dann sagt man ja, Paulus ist der Erste gewesen, denn Jesus, der gehört noch zum Judentum, aber der Paulus ist jetzt der Begründer des Christentums gewesen. Das funktioniert so auch nicht mehr. Und wir sehen ganz einfach, dass es fließende Übergänge gewesen sind, wo bis heute diskutiert wird, wann hat denn dieses Parting of the Ways, also die Trennung der Wege zwischen Judentum und Christentum, tatsächlich stattgefunden. Und wir sehen, dass es da keine fixe Trennlinie eigentlich gibt. Manche dieser Prozesse sind auch im 4., 5. Jahrhundert noch nicht abgeschlossen gewesen.
Was macht denn dann, wenn es so fließend ist, wenn es so beweglich ist, auch die Tradition oder die Interpretation, was macht denn dann, dass die Bibel zu einem heiligen Text ist? Also was ist der Unterschied zwischen einem sakrosankten Text und einem heiligen Text? Weil es scheint mir ja jetzt hier im Raum zu stehen, dass man im Text arbeitet, mit dem Text arbeitet und ihn nicht einfach wortwörtlich nimmt.
Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, beide Sachen zu verbinden. Eine konfessionsgebundene Theologie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ein religionsforschender Zugang, der übergreifend ist. Wenn ich jetzt natürlich mit jüdischen Kolleginnen und Kollegen in einer Tagung zusammensitze, dann kann ich natürlich nicht behaupten, also ich kann es für mich persönlich behaupten, aber nicht wissenschaftlich stützen das Ganze, dass Jesus jetzt die zweite göttliche Person ist. Da muss ich ganz einfach in die Bibel zurückgehen. Und interessanterweise ist die historisch-kritische Forschung hier tatsächlich auch etwas, was Brücken schlägt zwischen den unterschiedlichen Konfessionen, zwischen evangelisch und katholisch, trennt uns heute eigentlich, würde ich sagen, überhaupt nichts mehr in der Bibelwissenschaft. Es gibt andere Herangehensweisen, es gibt andere Glaubenskontexte, wo Stellen dann später in einer anderen Art und Weise weitergelesen und weitergedacht werden. Aber auch mit jüdischen Kolleginnen und Kollegen bin ich einer Meinung über das, wie wir den historischen Jesus und auch seinen Zugang zur damaligen Zeit interpretieren.
Markus Oehler hat gerade schon ein bisschen skeptisch geschaut bei der Frage, ob es tatsächlich so gleich ist.
Also ich würde zuerst noch gerne die Frage beantworten, auch nochmal aus meiner Perspektive, was macht den heiligen Text von dem historischen Text? Was unterscheidet den? Ich glaube, heilig wird der Text dadurch, dass er von einer Gemeinschaft als heilig betrachtet wird. Also dass die Kirchen die Texte lesen, dass sie am Sonntag gepredigt bekommen, dass sie für sich daraus Weisungen, Anregungen, Trost, was immer entnehmen können. Das macht die Texte heilig. Sie werden also durch Lesen der Gemeinschaft heilig. Historische Texte sind sie auf jeden Fall. Also sie sind in einem konkreten Zeitraum entstanden und da haben sich Leute hingesetzt und haben gemeint, für ihre Zeit etwas schreiben zu wollen. Und dadurch, dass die Kirchen durch die Kanonisierungsprozesse hindurch sich irgendwann mal gesagt haben, ich möchte oder wir wollen, dass diese Texte für uns dauerhaft Bedeutung haben, dadurch sind die für uns heilige Texte geworden. Aber sakrosankt sind sie natürlich überhaupt nicht. Was den Unterschied zwischen katholischer und evangelischer Exegese angeht, ich würde auch sagen, es gibt ein breites Feld der Übereinstimmung im Zugang seit dem Zweiten Vatikanum, hat sich das ja wirklich sehr stark aufeinander zuentwickelt. Natürlich gibt es Fragen, die man vielleicht aus der jeweiligen konfessionellen Perspektive anders angehen würde. Und da sehe ich dann auch das Spezifikum darin. Es ist auch im Studium zum Beispiel so, dass Bibelwissenschaften bei uns in der evangelischen Theologie eine viel größere Bedeutung hat als in der katholischen Theologie. Da sind wir einfach dem reformatorischen Erbe verpflichtet und das prägt dann eben auch den Umgang mit diesen Texten und welche Bedeutung die in der Theologie insgesamt haben.
Was sind denn, wenn ihr benennen würdet, die großen Baustellen in der neutestamentlichen Exegese heute, was sind denn die Dinge, an denen heute, sagen wir mal, massiv gearbeitet wird? Kann man das irgendwie so 3, 4, 5 Punkte benennen?
Also ein massives Thema hat Markus Diebold schon genannt, als Verhältnis zum Judentum, sicherlich ganz, ganz zentral und beschäftigt viele Aspekte der neutestamentlichen Forschung. Ein zweites, das ich nennen würde, ist immer noch der religionsgeschichtliche Zugang zum Neuen Testament, also die Einordnung der Texte des Neuen Testaments und des frühen Christentums in den religiösen Kontext der Antike insgesamt, also nicht nur des Judentums, sondern auch der griechischen und römischen Antike, spielt, glaube ich, auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Ein drittes, das mir persönlich besonders nahe liegt, ist die sozialgeschichtliche Frage, also welche sozialen Verhältnisse herrschten eigentlich in der Antike und wie bilden sich die im Neuen Testament ab? Das betrifft zum Beispiel den Umgang mit Sklaven und Sklavinnen, aber auch natürlich auch die Rolle von Frauen in den Gemeinden. Ist da tatsächlich eine große Differenz im frühen Christentum oder ist das nicht eigentlich etwas, was wir aus der Antike, aus anderen Kontexten auch kennen? Da gibt es, glaube ich, noch viel Forschungsbedarf, der sich zum einen dadurch ergibt, dass das in der neutestamentlichen Forschung immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist, weil man sich immer an den großen theologischen Themen abgearbeitet hat. Zum anderen aber hängt das auch damit zusammen, dass in der Geschichtsforschung insgesamt zur Antike, also in der alten Geschichte, in der Papyrologie, in der Epigraphik, sehr viele neue Ergebnisse jetzt auftauchen, die damit zusammenhängen, dass die auch neue Perspektiven haben, aber auch neue technische Mittel, die uns da neue Zugänge eröffnen können.
Das sind Forschungsgegenstände, die du jetzt benannt hast, die im deutschsprachigen Raum relevant sind oder die international bearbeitet werden?
Das wird tatsächlich international so bearbeitet, würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Es gibt sicherlich einen gewissen Unterschied zwischen vor allem der amerikanischen Forschung und der europäischen, und da zähle ich jetzt die britische Forschung mit dazu. Es ist ja doch das Geschäft, das wir machen. Zum größten Teil spielt sich das in der nordwestlichen Hemisphäre ab. Da können wir vielleicht noch Australien und Neuseeland dazu nehmen. Aber da gibt es schon Differenzen, die eben auch sehr stark damit zusammenhängen, welche gesellschaftlichen Herausforderungen die Leute haben. Also Genderperspektive, Social Justice und so weiter, das kommt aus Amerika her und regt uns zum Nachdenken an. Ist aber jetzt nicht etwas, wovon wir von alleine draufkommen würden. Bei uns ist noch eher stärker oft so die klassische, solide Arbeit im Zentrum. Und deswegen ist so eine Tagung, wie wir sie jetzt machen, ja, wo Leute aus aller Welt kommen, auch aus Afrika, aus Asien, aus dem Ostblock, dem ehemaligen, so wichtig, dass wir da miteinander auch uns austauschen können.
Würdest du noch was hinzufügen wollen, Markus, zum Thema große Baustellen?
Ich würde da gerne noch einmal ergänzen oder weiterführen, was der Markus gesagt hat. Ich habe hundertprozentige Zustimmung zum sozialgeschichtlichen Zugang. Ich glaube, das ist etwas, was uns beide ganz, ganz stark verbindet. Kann mich erinnern, dass ich als junger Studierender der Theologie in den 80er Jahren Gerd Theissen gelesen habe, seine Soziologie der Jesusbewegung, und das ganz faszinierend gefunden habe. Und da sieht man ja eigentlich auch, wie der Markus Oehler richtig gesagt hat, dass Bibelwissenschaft nicht im luftleeren Raum passiert und dass es eben nicht nur darum geht, jetzt einzelne Texte in Knochenarbeit einzeln zu exegetisieren und runterzuklopfen irgendwie seine exegetischen Pflichtübungen, sondern dass es letztendlich darum geht, für die Gesellschaft etwas zu bieten. Transformative Humanities nennt man das im Englischen, also dass ganz einfach auch Geisteswissenschaften etwas Prägendes für unsere Gesellschaft haben, die Gesellschaft zum Positiven auch verändern können, und da stehen wir in diesem Prozess eigentlich auch mittendrin. Und man sieht, dass auch unsere Theologie, unsere Exegese nicht außerhalb von diesen Sachen passiert, sondern in enger interdisziplinärer Kooperation mit der Soziologie, mit Papyrologie, hast du gesagt, mit Inschriftenkunde, Epigraphik und mit vielen verschiedenen anderen Disziplinen, die es hier eigentlich in den Geisteswissenschaften gibt.
Jetzt habt ihr schon beide ein Thema angetippt, was man auch auf vielen anderen Ebenen verhandeln kann, das Thema der Relevanz. Was ist die Relevanz des Themas, die ihr bearbeitet, wenn ich über ethische Fragen nachdenke, also Sozialethik oder über solche Dinge, dann habe ich relativ schnell kann ich schnell Relevanz aufzeigen. Wie macht man das beim Neuen Testament? Wie zeige ich da die Relevanz neutestamentlicher Forschung für gesellschaftliche Fragen auf?
Menschen ändern sich eigentlich in 2000 Jahren nicht so sonderlich stark. Wir wissen ganz einfach, Entwicklungsprozesse, evolutive Prozesse, das sind 2000 Jahre nur ein kleiner Wimpernschlag. Das, was sich ändert, ist die Textgestalt. Mich hat mein Lehrer in der Judaistik, Günter Stemberger, darauf hingewiesen, dass man mittlerweile Karl Kraus nicht mehr lesen kann, der einer der ganz, ganz großen Literaten zum Fin des Siècles, Übergang 19. bis 20. Jahrhundert gewesen ist. Man sieht, wie stark sich die Sprache in der Zwischenzeit geändert hat, mittlerweile auch durch Twitter und durch dergleichen mehr, durch die ganzen Social Media. Das bedeutet letztendlich auch, die Botschaft der Bibel ist bis zum heutigen Tag aktuell, weil sie ganz einfach von Menschen in kritischer Art und Weise geschrieben worden ist. Aber wir müssen sie in die Sprache der heutigen Zeit übersetzen. Wenn ich die Religionskritik oder die Religionsphilosophie eines Philon von Alexandria betrachte, eines jüdischen Denkers in Alexandria zeitgleich mit Jesus und mit Paulus, ist das eigentlich bahnbrechend, was in der damaligen Zeit passiert ist. Und ich sehe da gewisse Parallelen dann zur Aufklärung, die wir haben, wo es darum geht, wie hat eine aufgeklärte Religion zu funktionieren, welche Reinheitsvorschriften müssen wir erhalten, welche können wir über Bord werfen. Das ist doch genau der gleiche Prozess, in dem sich momentan die katholische Kirche im synodalen Prozess befindet. Was sind tragende Säulen unseres Glaubens und was können wir entfernen? Das Faszinierende hinter all dem ist dann letztendlich, ich glaube, bei katholisch wie protestantisch, doch auch eine lebendige Begegnung mit dieser faszinierenden Person Jesus von Nazareth und der faszinierenden Person des Paulus, wo man dann doch irgendwie sagt, da ist doch ein persönlicher Glaube dahinter und das ist auch etwas, was trägt und was stützt. Aber wie kann dieser Glaube zeitgemäß und aktuell auch in die heutige Zeit transferiert werden?
Ich würde wieder ansetzen bei der Gemeinschaft, für die diese Texte wichtig sind. Wir bilden Pfarrerinnen und Pfarrer aus, ihr bildet Pfarrer aus, aber Religionslehrerinnen, Pastoralassistentinnen und so weiter. Und ich selbst erlebe das in meiner Pfarrgemeinde, ich bin auch Pfarrer im Ehrenamt in einer Pfarrgemeinde, dass die Predigt, das Auslegen dieser Texte und das Aktuellmachen der Botschaft dieser Texte eine sehr lohnende Sache ist. Nämlich nicht nur für den, der redet, sondern vor allem auch hoffentlich für die zuhören und die daraus erkennen können, dass bestimmte Lebensfragen, und da hat Markus Diewer, glaube ich, wirklich recht gehabt, bestimmte Lebensfragen im Neuen Testament auf eine Weise diskutiert werden, die auch heute noch tragfähig ist. Was auch damit zusammenhängt natürlich, dass das Neue Testament eine enorme kulturprägende Kraft über 2000 Jahre in Europa gehabt hat, die man bei jedem Kirchenbesuch und Museumsbesuch erkennt man das sozusagen, dass es da ist. Aber das geht weit darüber hinaus. Ich denke, dass Fragen zur Sterbeethik, Fragen zur Klimaethik etc. auch aus neutestamentlicher Perspektive gute Antworten haben und sagen können, da und da gibt es tatsächlich etwas, wovon wir eigentlich schon seit 2000 Jahren wissen, was wir aus Dummheit, aus Ignoranz, aus bösem Willen auch über lange Zeit vielleicht ignoriert haben, aber das uns jetzt auch dabei helfen kann, die Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, zu bewältigen. Ich würde nicht sagen, dass das Neue Testament die einzige Möglichkeit ist, das zu machen, selbstverständlich. Aber ich denke, es bietet Möglichkeiten, die in der Kirche aktualisiert werden können, weil dort gelten diese Texte als heilig, aber die auch nach außen in die Gesellschaft noch mehr wirken können, wenn die Kirchen sie tatsächlich ernst nehmen. Mhm.
Gerade eben fiel schon zweimal das Wort oder das Thema Frauen sozusagen, also Forschung zu Frauen im Kontext der Bibel oder auch gendergerechte Lektüre der Bibel oder gendergerechte Sprache. Nur ist ja gerade genau dieses Thema Frauen und auch Machtmissbrauch, also beides zusammengesehen, eines der großen Themen momentan, die die Kirche gerade im deutschsprachigen Raum, die katholische Kirche, muss ich sagen, ja, du lachst gerade, die katholische Kirche zerbröseln lässt, hat man den Eindruck. Kann da das Neue Testament denn irgendwas beisteuern, positiv, um dieses Zerbröseln zu stoppen? Weil böse gesagt haben wir ja ein Club alter weißer Männer, die darüber sprechen, über andere weiße alte Männer. Und hin und wieder wird meine Frau angeführt, die Frauen am Grab, um zu sagen, na, die Frauen haben ja doch was zu sagen, was Wichtiges. Wie geht man damit um im Neuen Testament?
Also interessant ist die Religionskritik, die Strabon, ein Geschichtsschreiber und Geograf in der Antike, bereits über das Judentum äußert, wo er sagt, Mose hat eigentlich eine Religion der Freiheit begründet und danach sind aber in das Priesteramt dämonengläubische und tyrannische Menschen gekommen und die haben das Ganze dann in die Enge geführt und haben alle möglichen Bräuche eingeführt, die mit der Grundintention nichts zu tun gehabt haben. Nicht? Dämonen, glaube ich, da würden wir sagen, heute würden wir sagen, vielleicht irgendwie psychisch krank und tyrannisch. Das sind die Studien, die wir haben zum Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche, wo man sagen muss, das ruht auf zwei Komponenten auf, psychisch unreif und Machtstrukturen, die so etwas begünstigen. Also so blöd ist diese Analyse damals eigentlich noch gar nicht gewesen. Man hat bei Strabon so etwas, wo man sagen könnte, Moses ja, Judentum nein, wir haben heute Christus ja, Kirche nein. Und es ist doch interessant zu sehen, dass in den Anfängen von der Bibel her Jesus ein völlig unverklemmtes Verhältnis zu Frauen gehabt hat. Die sind in seinem Pulk, sind auch Frauen mitgewandert, sind auch hier ausgesendet worden als Apostel. Es hat auch weibliche Apostelinnen gegeben. Auch bei Paulus, die Hälfte derjenigen, die mitarbeiten und sich für das Christentum mühen, sind bereits Frauen. Also man kann hier eigentlich sagen, in den Anfängen hat es eine Genderparität gegeben. Und es wäre doch irgendwie schön, wenn man hier sagen könnte, warum können wir solche Anfänge nicht noch einmal revitalisieren? In der evangelischen Kirche ist uns das ja vorgemacht worden. So könnten solche Ansätze auch in der katholischen Kirche eine gewisse Öffnung hier zulassen. Der katholischen Kirche geht es immer ein bisschen langsamer in einer so weltweiten Institution. Aber eigentlich ist es doch erfrischend zu sehen, dass das Neue Testament hier ganz peppige Impulse bietet. Und mit neutestamentlicher Begründung die Kirche die Möglichkeit hätte, auch den Kopf aus der Schlinge hinauszuziehen, wo sie ihn ohne Not hineingesteckt hat. Also doch auch ganz einfach manche Strukturen hier aufzubrechen.
Also einerseits für den Protestantismus hat es auch 450 Jahre gedauert, bis wir Pfarrerinnen gehabt haben. Also so ist es auch wieder nicht. Die Pfarrer durften früher heiraten gleich. Ja. Das war den Männern dann schon wichtig, aber ja. Pfarrerinnen hat lange gedauert. Ich als Protestant habe ich allerdings inzwischen, muss man sagen, eine leicht andere Perspektive darauf, weil ich denke, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Neue Testament lesen, dann gewichten wir. Ja, du hast jetzt Traditionen genannt, die wichtig sind und keinesfalls falsch ist, was du da gesagt hast, Jesus und Paulus und die Gemeinden und so. Aber es gibt eben auch Stellen im Neuen Testament, die ausdrücklich Frauen in den Hintergrund drängen, die in einer Zeit entstanden sind, in der das Christentum größer geworden ist, vielfältiger geworden ist und wo versucht worden ist, das Ganze irgendwie zusammenzuhalten und wo die Werte der Gesellschaft wichtiger waren als in den Anfängen. Und man wählt aus bestimmten Stellen und das zeigt eigentlich auch, dass es immer auch darum geht, wie wir heute mit diesen Texten umgehen. Also es geht nicht nur darum zu sehen, was sagen diese Texte uns, sondern es geht, wie stellen wir uns jetzt zu dieser Botschaft? Und welche von diesen Aussagen sind für uns jetzt relevant in unserem Kontext und welche nicht? Dafür muss ich sie zuerst einmal verstehen. Das ist die Aufgabe der neutestamentlichen Exegeten und Exegetinnen. Aber dann muss die Kirche oder muss im Grunde im Protestantismus würde ich sagen, jeder einzelne Gläubige und jede einzelne Gläubige muss für sich entscheiden, welches dieser Dinge ist für mich tatsächlich wichtig, macht mein Leben reicher, besser und ist für die anderen, mit denen ich in Gemeinschaft lebe, hilfreich, aufbauend.
Ich glaube auch völlige Zustimmung dazu dem. Also es ist in der Bibel im Neuen Testament natürlich ganz unterschiedliches trennen und unterschiedliche Traditionsstränge. Es ist richtig, wie du sagst, Markus, es wird unterschiedlich gewichtet, unterschiedliche Zeiten haben unterschiedlich gewichtet und man sieht, dass die Bibel selber kein monolithisches Buch ist, sondern viele verschiedene Traditionsstränge, Sichtweisen, auch konfliktierende und in Kontrast zueinander stehende Sichtweisen hier in die Bibel eingegangen sind. Das Schöne ist, dass es mir damit auch Handlungsräume für die heutige Zeit eröffnet und Identifikationsbilder vorgibt, unterschiedliche Identifikationsbilder. Gefährlich wird es für mich dann, wenn eine einzelne Deuteschiene hier absolut gesetzt wird und gesagt wird, nur so darf es sein und alle anderen Entwicklungen sind falsche Entwicklungen gewesen. Nicht? Also das bedeutet, da ist also auch noch Entwicklungsspielraum drinnen. Und es hilft dann der Kirche, oder sagen wir so, es führt dazu, dass man nicht mehr sagen kann, wir dürfen es nicht, weil es Jesus auch schon nicht so getan hat. Da muss man sagen, Jesus hat eine größere Freiheit gehabt. Und die haben wir in der Bibel auch. Also ich darf mich nicht mehr ausreden auf die Bibel und sagen, weil es das in der Bibel so angeblich nicht gegeben hat, dürfen wir es auch nicht. Sondern ich kann sagen, die Bibel eröffnet solche Möglichkeiten. Ob ich diese Möglichkeiten für die heutige Zeit dann aktualisiere oder nicht, ist dann die Entscheidung des je Einzelnen, der mit der Bibel umgeht, aber auch einer Gemeinschaft, die dann sagt, diese Texte und auch diese Deutungen gelten für uns als verbindliche oder als wertvolle Deutungen. Mhm.
Zu diesen Deuteschienen, die du jetzt angesprochen hast, da gab es ja vor einigen Jahren eine Diskussion, angestoßen, würde ich fast sagen, vielleicht oder prominent gemacht durch den damaligen noch Papst, also Benedikt XVI., der drei Jesus-Bücher geschrieben hat und darin im Prinzip sich stark gemacht hat für eine sogenannte kanonische Exegese. Es gibt ja durchaus immer auch unter Studierenden noch so den, also selber hatte ich das erlebt mit eigenen Mitstudenten, die gesagt haben, sie haben nach einem Grundstudium aufgehört, weil ihnen zum Beispiel die historisch-kritische Methode den Glauben kaputt gemacht hat, den Nimbus des Heiligen entfernt hat. So. Und so hatte ich damals diese Intervention von Benedikt XVI. Auch verstanden. Bitte sozusagen schaut, dass es nicht zerfällt, sondern dass das Ganze, der Kanon an sich erhalten bleibt. Ist das eine virtuelle Debatte oder ist das was, mit dem man heute im Neuen Testament in der Forschung auch noch zu tun hat?
Also zunächst einmal waren das natürlich Entwicklungen, die im Überschwang der 60er, 70er Jahre hier Platz gegriffen haben. Hier ist Benedikt in dieser Replik auf die auch in seiner manchmal zurückhaltenden Distanz der historisch-kritischen Exegese doch noch ein bisschen dem Stand der 60er, 70er Jahre geschuldet. Da hat sich schon sehr, sehr viel weiterentwickelt. Und sowohl von katholischer als auch von evangelischer Exegese wird auch gesagt, wir dürfen den Jesus der Historie und den Christus des Glaubens nicht auseinanderreißen, weil beide haben miteinander etwas zu tun. Kanonische Exegese kann da natürlich sehr, sehr viel bedeuten. Für manche ist es ein bisschen zu einem Feigenblatt geworden, die historisch-kritische Exegese auszuhebeln und dann zu sagen, die brauchen wir gar nicht mehr. Wir lesen die Bibel so, wie sie von der katholischen Tradition her immer gelesen worden ist. Nur dann kommt man drauf, dass es die katholische Tradition auch nicht gibt und dass es auch im Kanon ganz unterschiedliche Traditionen und Zugänge gibt. Also selbst der Kanon der Bibel spricht ja nicht nur mit einer Stimme, sondern mit vielen verschiedenen Stimmen. Und beim Canonical Approach ist ebenfalls wichtig, dass ich auch das Judentum dazu rechne. Denn Kanon bedeutet ganz einfach nicht nur das Neue Testament, sondern die hebräische Bibel und die christliche Bibel, die jüdische Bibel und die christliche Bibel und beide gehören zusammen. Und damit sind wir eigentlich auch wieder bei einem religionsverbindenden, religionssoziologischen Ansatz, der beides sozusagen auch miteinander verbindet und fragt, was sind denn da die großen geistesgeschichtlichen, aber auch religions- und sinnstiftenden Traditionen, die da dahinter stehen.
Also eine klassisch moderne neutestamentliche Forschung kommt nicht ohne ein gerüttelt Maß an alttestamentlicher Exegese aus, sehe ich das richtig?
Ich würde nicht nur sagen gerüttelt Maß, sondern ich würde ganz einfach sagen, es ist die Basis, auf der wir stehen. Das ist jetzt natürlich auch wieder die Frage, die wir am Anfang zum Parting of the Ways angesprochen haben. Ich persönlich sehe es so, dass das ganze Neue Testament ein Buch ist, das eigentlich nur aus dem Judentum heraus verständlich ist, aus dem Septuaginta-Judentum der damaligen Zeit, aus dem Diaspora-Judentum sehr, sehr stark von dem Ganzen begründet ist und dass ich ohne, dass ich durch das Judentum gegangen bin und das verstanden habe, auch das Christentum letztendlich nicht verstehen kann.
Also ich stimme dem vollkommen zu. Ich denke, es ist, glaube ich, wirklich auch ganz wichtig zu sehen, es gibt die hebräische Bibel, die für uns unbezahlbar wichtig ist und bleibt, aber es gibt eben auch die griechische. Das griechische Alte Testament, die Septuaginta, die für uns immer wieder mal in den Hintergrund gerückt ist, gerade bei den Protestanten noch stärker, weil die Vulgata da so eine Vermittlungsrolle gespielt hat. Aber das ändert sich auch und da gibt es auch eine Weiterentwicklung und ein neues Verstehen davon, wie wichtig das ist. Ich wollte noch was dazu sagen, zu der Frage kanonischer Lektüre oder kanonischer Lektüre, kanonischer Exegese. Kanonische Exegese ist natürlich auch ein, sage ich mal, binnentheologisches Phänomen. Das spielt sich nur innerhalb der Theologie ab. jemand von außerhalb würde nicht verstehen, was da passiert eigentlich. Und das isoliert, also wenn man nur kanonische Exegese macht, dann isoliert man sich von den Wissenschaftszugängen, die an den Universitäten stattfinden. Also ich könnte nicht mit einem Althistoriker zusammenarbeiten, wann ich sage, man muss das aber kanonisch lesen und so weiter, sondern ich kann nur mit ihm zusammenarbeiten, wann ich dieselben Methoden anwende wie er auch. Und das sind historisch-kritische Methoden und keine anderen als in der alten Geschichte oder in der, auch in der Kirchengeschichte. Also insofern bin ich dann noch mal ein bisschen mehr skeptischer, was das angeht, nicht bloß, weil es Benedikt XVI. Geschrieben hat. Es gibt bei uns auch solche Ansätze in der Theologie. Bedauerlicherweise werden die dann oft von Dogmatikern sehr geschätzt, weil dann muss man sich die Texte nicht mehr so genau anschauen, dann passen die schon irgendwie zur eigenen.
Du meinst sowas wie Bultmanns Jesusbuch, den kerygmatischen Jesus, wo man eigentlich die Bibel gar nicht mehr so richtig braucht?
Ja, wobei Bultmann verteidigt ja schon immer nochmal, weil Bultmann hat schon viel Exegese auch gemacht, ja? Also wenn man den Johannes-Kommentar denkt und so. Aber natürlich hat er eine systematisch-theologische Perspektive auf viele Themenstellungen gehabt und hat den historischen Jesus in der Tat dafür nicht brauchen können, ja? Sondern Paulus, Johannes waren seine Themen. Aber das finde ich dann ja auch okay, wenn man das sagt, aber dass man sagt, man soll die Bibel so lesen, wie sie in der kirchlichen Tradition gelesen wird, und die haben wir nach 500 Jahren ja auch, das finde ich schon hochproblematisch, weil man sich damit auf eine Insel zurückzieht, die, glaube ich, keine Insel der Seligen ist, ja, sondern eher eine Insel der Verdammten.
Mit Blick auf die Uhr habt ihr jetzt nochmal die Chance, zum Ende die Werbetrommel zu rühren für die Tagung, auch wenn es eine nicht öffentliche Tagung ist. Die Tagung steht ja unter keinem Generalthema, sondern es sind 6 Tage, dichtes Programm mit relativ zum Teil generellen Themen, Inhalte und Probleme neutestamentlicher Theologie oder Gott im Neuen Testament, habe ich mir angeschaut da, also unter den im Programm. Was kann man denn da exemplarisch erwarten, wenn ich da mich reinsetzen würde, wo würdet ihr sagen, da rappelt's?
Also ich würde mal sagen, thematisch kann es bei dem einen oder anderen Thema rappeln. Es kann auch einmal sein, dass man das Gefühl hat, das hat man schon mal gehört und das ist jetzt nichts besonders Neues. Aber das Besondere daran ist eigentlich das, dass da schon ein Teil der Creme de la Creme der exegetischen Wissenschaft aus aller Welt sitzt. Und zwar jetzt nicht nur aus historisch-kritischer Perspektive, sondern da kommen Orthodoxe dazu. Da kommen Leute eben mit einem afrikanischen, asiatischen Hintergrund, die nochmal andere Perspektiven darauf einbringen. Sodass das eigentlich Spannende an der Tagung sind, neben den glorreichen Vorträgen, die man da zu hören bekommt, vor allem die Gespräche in den Pausen, sind die Diskussionen. Wir haben Seminare, 15 Seminare parallel, und in den Seminaren steht die Diskussion im Vordergrund. Also dass man da wirklich die Möglichkeit hat, über Konfessions-, Länder-, Kulturgrenzen hinaus miteinander zu diskutieren, über diesen einen Text, über diese eine Frage, wie ist Gott im 1. Thessalonicher Brief dargestellt, das ist schon eine tolle Sache, muss ich sagen. Und ich bin ein begeisterter Teilnehmer an den Tagungen der SNTS. Ich fahre da praktisch jedes Jahr hin, und da sind schon auch viele Projekte entstanden, aber entstehen natürlich auch Freundschaften auf solchen Tagungen, was dann ein wirklich positiver Nebeneffekt auch noch ist.
Faszinierend ist, wie der Markus tatsächlich gesagt hat, dass man die ganzen Hotshots international, also diejenigen, die man aus tollen, gelehrten, hochgestochenen Büchern oder Traktaten kennt, dann auch ganz persönlich mal bei einem Glaserl Wein kennenlernt und sich gemütlich zusammensetzt beim Heurigen, den wir auch in Grinzing haben werden, oder vielleicht mal in einer Kaffeepause ein gemütliches Plauscherl irgendwie hat, und man kommt dann drauf, dass die Leute ganz unkompliziert sind. Je gescheiter und je renommierter ein Forscher, eine Forscherin ist, desto unkomplizierter sind sie interessanterweise auch, weil diejenigen, die wirklich was können, die müssen es nicht in die Auslage stellen, weil sie haben es sowieso. Und dann ist es immer ganz faszinierend, mit denen ganz nice and easy mal zu plaudern oder sich zu unterhalten und die auch menschlich kennenzulernen. Und man versteht dann ihre wissenschaftlichen Texte auch besser, weil man ihren O-Ton, ihren Zungenschlag irgendwie so durch die Texte, durch die Bücher hindurch spürt. Und es ist einfach faszinierend, international 400 von den faszinierendsten Forschern und Forscherinnen hier an einem Fleck zu haben.
Wie lauten denn, sagen wir mal, 3, 4, 5 Ratschläge von Experten wie euch an Studierende, die sich erstmals mit der Bibel wissenschaftlich befassen? Gibt es da Do's und Don'ts, was man unbedingt machen sollte, wenn man sich der Bibel wissenschaftlich nähert?
Ich würde ganz einfach sagen, ganz unvoreingenommen mal reinzulesen ins Neue Testament und einfach nur mal zu sehen, wie faszinierend der Text ist. Weil das ist ja auch ein protestantisches Theologumenon, das sich die Bibel selbst auslegt, und das tut sie tatsächlich. Es ist überfrachtet natürlich mit 2000 Jahre Kirchengeschichte, mit unseren eigenen Vorstellungen, die wir dran heranbringen. Aber den Jesus und den Paulus einfach mal persönlich reden und sprechen zu lassen und persönlich hören zu lassen, das ist ganz einfach faszinierend.
Im griechischen Original oder im deutschen 2016er?
Es reicht auch eine gute Übersetzung. Die 2016er Einheitsübersetzung ist ein guter Kompromiss. Das passt tatsächlich auch.
Also Griechisch lernen, würde ich schon sagen. Zumindest so weit, dass man schauen kann, was steht da eigentlich. Weil Übersetzungen sind Interpretationsleistungen. Ich glaube, das ist das wirklich Spannende daran, dass man erkennt, dass alle interpretieren und dass man selbst auch interpretieren kann. Jeder Übersetzer, jede Übersetzerin, jeder Professor, jede Professorin, jeder Prediger, jede Predigerin interpretieren einen Text, und ich kann mir diesen Text selbst anschauen, und wann ich Griechisch gelernt habe, dann in der Sprache, in der er geschrieben worden ist, und kann versuchen, selbst herauszufinden, was es ist. Und dabei völlig unvoreingenommen von Theologie zu sein. Das finde ich das total Spannende. Ja? Nicht zu sagen, ich möchte gerne, dass der Text dieses oder jenes sagt, sondern einfach nur zu versuchen, was steht da eigentlich? Und dann zu staunen, ja, und zu merken, naja, so einfach ist die Sache nicht. Man muss da vielleicht noch ein bisschen mehr drüber nachdenken, weil sonst oft erzählt wird.
Staunen und ein bisschen mehr darüber nachdenken. Das ist doch eine schöne Empfehlung zum Ende unseres Podcasts über das Neue Testament und über die Tagung, die in diesen Tagen an der Uni Wien stattfindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie uns gerne oder empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank also fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.